Lies und das, der Buchpodcast.
Hallihallo, Larissa. Hey, du
Guten
bist da.
Guten Morgen. Hallihallo.
Ich bin auch da. Du bist in München, ich bin in Baden-Baden.
Genau, und es ist sehr früh morgens. Aber nicht 5 Uhr, wie du angekündigt hast.
Nein, ich hatte nur gesagt, ab 5 kann ich. Ich bin oft relativ früh wach, aber eigentlich noch nie um 5. Aber ich wäre bereit, um 5 aufzustehen, denn du willst in den Urlaub fahren jetzt gleich.
Ja, das stimmt, aber so früh dann lieber nicht. Da könnte ich, glaube ich, noch nicht wirklich vollständige Sätze sprechen. Aber ich habe dir so viel zu erzählen, Christian. So
okay, dann fangen wir an, bitte.
Es hat sich so viel angestaut und ich überlege jetzt gerade, ob wir irgendwas davon in die Nachlese schieben sollen. Weil ich will zum Beispiel mit dir über den Deutschen Buchpreis, die Longlist, sprechen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, weil wir momentan ja immer so ein bisschen zeitversetzt aufnehmen. Ja. Aber da müssen wir trotzdem drüber reden. Sollen wir das in der Nachlese machen?
Ja, das können wir machen. Ich finde ja auch so interessant, mit wem sprach ich denn neulich? Oder war das sogar Steffi Stahl, die auch gleich gesagt hat, ey, wenn ich das schon lese, nominiert für einen Buchpreis, das sind definitiv die Bücher, die ich nicht lese. Und hat sie das nicht erzählt?
Das hat sie erzählt.
Oder sagt Steffi? Ja.
Ja.
Und ich weiß oft, oder war das nochmal jemand anders? Und ich weiß, was sie meinen. Es sind oft Bücher, die auch leicht verkopft sind und diese Feuilletonisten bedienen, wo manchmal aber wirklich kein Herz ist. Ich lese ja immer wieder aus Interesse, greife ich zu diesen Büchern und dann denke ich mir aber, okay, aber sie sind mühsam und ich möchte nicht, dass sie mühsam sind. Das gilt ja nicht für alle, aber da ist ein roter Faden und ich wusste, was sie meint.
Ja, ich habe diesmal 4 von dieser Longlist gelesen.
Wow.
Die sind nicht, ich überlege gerade, ob die verkopft sind. Also ich habe von diesem Timon Karl Kaleita oder Kaleita Heilung gelesen.
Habe ich den Namen noch nicht mal gehört?
Dann hatte ich von Daniela Krien Mein drittes Leben gelesen.
Ah, verstehe,
das
Daniela
drauf.
Krien.
Das ist ein tolles Buch. Dann von Dana von Zufrieden nochmal von vorne und von Iris Wolf Lichtungen, das hatte ich ja hier auch vorgestellt.
Ja, ach okay, ich dachte, das sei jetzt mittlerweile schon viel zu alt für den aktuellen
Buchpreis. Das ist dieses
Jahr
rausgekommen. Und es stehen noch 3 weitere drauf, die mich interessieren würden. Ich habe die gestern alle mal so durchgeklickt und immer gelesen, worum es geht. Und du hast schon recht, bei den meisten oder dann so über 1000 Seiten oder so. Bei den meisten habe ich mir gedacht, das klingt bestimmt ein tolles Buch, aber es klingt sehr anstrengend.
Ey, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz in ein Buch gucken.
Ja, Christian rennt. Er rennt wirklich in seinem Dachgeschoss zum Bücherregal. Und jetzt rennt er zur Tür raus. Und jetzt verschwindet er. Oh, jetzt liegt er am Boden. Ich sehe nur noch seine Füße. Was passiert da? Oh, er kommt mit irgendwas.
Okay, ich bin wieder da.
Das war sehr sportlich, was du da gemacht hast.
Ich habe auf dem Flur habe ich schon ein Buch, das musste entsorgt werden.
Okay, zeig's her.
Ist ein bisschen dunkel, ne? Kannst du mich noch sehen? Ja. Aber für mich ist es ein bisschen dunkel. Ich muss gerade das Licht wieder.
Er hat aus Versehen das Licht ausgeschaltet bei seinen sportlichen Aktivitäten.
Mein Weblight sozusagen, das findet immer das Netzwerk nicht. So, toll. Dafür zahlt man nun so viel Geld. So, und ich habe wirklich ein Buch. Und es heißt Die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Und dieses Buch, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Nee, halt mal weiter zu
Ach so,
dir.
Du mal.
Ja, genau. Nee, noch nie gesehen. 3 Schlüssel sind drauf.
Und dieses Buch hat einfach, und ich habe erst gedacht, ja, ich lese es mal. Und das hat einfach, oh Gott, das hat gar keine, witzigerweise, das hat gar keine richtigen Seitenzahlen.
Die wissen
sondern
schon, warum.
Das hat nur die Zahlen der einzelnen Bücher. Da gibt es gar keine Gesamtseitenzahl bei diesem Buch.
Okay.
Sondern hier nur, aber wenn ich mittendrin bin, bin ich schon bei 444. Und dann fängt es aber wieder, witzig, dann geht es zurück. Interessant, das sehe ich jetzt erst. Die Seitenzahlen gehen bis, ich bin nach dem ersten Drittel bin ich schon bei 800. Dann geht es bis 800 und ab 810 ungefähr geht es wieder rückwärts. Das ist aber jetzt interessant. Auf 500, auf 400, 300, 200 bis...
Wie viel davon hast du gelesen?
Ja, ich habe die ersten 4 Seiten.
Okay,
und dann war
4.
Das,
okay.
Und dabei klingt es eigentlich, wenn ich so lese, das Buch des Metalls und des Schwefels. Und dann heißen die einzelnen Kapitel, die messianische Machina, wie sie funktioniert. Wie Jakob in einer Februarnacht des Jahres 1760 in Tschernstochau eintrifft.
Okay, ich bin schon
dann,
raus.
Wie Jakobs Gefängnis aussieht. Oder Jenta schläft unter Storchenflügeln. Der Spiegel und das schlichte Glas. Das ist wahrscheinlich ein Meisterwerk. Und ich dachte, du hättest davon gehört. Ich glaube, dieses Buch war nominiert und unzählige Male oder vielleicht sogar ausgezeichnet. Aber die Jakobsbücher oder Untertitel, die Jakobsbücher oder eine große Reise über 7 Grenzen durch 5 Sprachen und 3 große Religionen, die Kleinen nicht mitgerechnet. Klingt erstmal interessant, klingt erstmal so super. Eine Reise erzählt von den Toten und von der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur, aus mancherlei Büchern geschöpft und bereichert durch die Imagination, die größte natürliche Gabe des Menschen. Und als drittes, den Klugen zum Gedächtnis, den Landsleuten zur Besinnung, den Laien zur erbaulichen Lehre, den Melancholikern zur Zerstreuung. Aus dem Polnischen von Lisa Palmes. Das ist also unser polnischer Bestseller. Und vielleicht ist das Buch genial, aber 1700, 1600 Seiten, also man kann, es ist zu viel. Okay, ja. So, ich habe es nur rausgeholt, weil ich dachte, es würde dir etwas sagen, die Jakobsbücher von Olga.
Nee,
okay.
Sagt mir nichts.
So, ich schweige.
Nein.
Doch, nee,
also wir reden einfach später in der Nachlese noch ein bisschen über den Buchpreis.
Super.
Weil da gibt es, glaube ich, noch einiges dazu zu sagen. Aber gut, was ich noch gefunden habe und dir unbedingt erzählen wollte, war, es gab eine umfassende Studie der Universität Yale, der Yale University School of Public Health, um genau zu sein. Okay. Und zwar hat die gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Bücher lesen, im Durchschnitt fast 2 Jahre länger leben als diejenigen, die nicht lesen. Ha, toll.
Ja, aber
ja, du musst nicht mehr ins Gym gehen, du musst einfach mehr lesen.
Das heißt, kann man das herausfinden?
Also genau, das sage ich dir. Die Forscher haben die Daten von 3635 Personen über 50 untersucht, über 12 Jahre lang. Und diese Teilnehmer wurden in 3 Gruppen unterteilt. Einmal die Nichtleser, einmal die Leser, die bis zu 3,5 Stunden pro Woche lesen und Vielleser, die mehr als 3,5 Stunden pro Woche lesen. Und das Ergebnis war, die Vielleser hatten ein um 23% geringeres Sterberisiko, gelegentliche Leser um 17% geringer und genau, und die von den anderen steht hier nichts. Aber egal. Und eine Studie der University of Sussex hat dann zudem noch gezeigt, dass das Lesen von Büchern den Stresspegel um bis zu 68% senken kann. Also wir haben jetzt jede Ausrede, die wir brauchen, wenn wir mal wieder statt zu staubsaugen ein Buch lesen, oder? Mhm. Weil ich habe nie gelesen, dass Staubsaugen das Leben verlängert. Aber
ja,
Bücher lesen schon.
Ja, gut. Aber noch länger lebt man, wenn man beim Staubsaugen ein Buch liest.
Oder beim Sportmachen ein Buch liest. Aber das ist schwierig.
Ja, aber beim Staubsaugen ist in der einen Hand das Buch und in der anderen Hand immer so vor und zurück mit dem Henkel oder mit dem Stiel oder mit dem Griff des Staubsaugers.
Ja, genau. Da sollten wir einen neuen TikTok-Trend lostreten. Das wäre doch was.
Ja.
Dann habe ich noch was für dich und zwar einen Hörtipp. Daniel Kehlmann, der auch bei uns schon zu Gast war und den wir sehr sympathisch fanden, war zu Gast bei Alles Gesagt, bei dem unendlich langen Podcast der Zeit. Bei Jochen Wegner und Christoph Arment. Und er hat da zum Beispiel erzählt, wie er seine Bücher schreibt. Und zwar, dass er mit einem Füller schreibt. Und er schreibt auch keine kurzen Bücher. Mhm. Er schreibt alles per Hand und tippt es dann selber ab.
Naja, kann man machen auf jeden Fall.
Ich fand es sehr sympathisch. Er war auch sehr politisch. Also er hat sich sehr deutlich politisch geäußert, zum Beispiel auch zu den USA, wo er jetzt wieder hinzieht übrigens. Also er hat ja in den USA gelebt mit seiner Familie und seine Frau dort auch kennengelernt, soweit ich weiß, und kam dann zurück, damit der Sohn eine europäische Schulausbildung bekommt, in Berlin in dem Fall.
Ja.
Und jetzt ist der Sohn schon Richtung Teenager und jetzt gehen sie wieder zurück nach USA.
Ja.
Und und da wurde er natürlich gefragt, wie das denn so ist, was er tut, wenn er in USA ist und Trump gewinnt und so. Also das ist wirklich eine Hörempfehlung, wenn ihr mit unserem Podcast durch seid und mit allen anderen, die ihr abonniert habt und euch denkt, jetzt habe ich nichts mehr zu hören und ich will nicht lesen, dann hört euch Daniel Kehlmann an. Ich verlinke das natürlich auf liesunddas.com. Aber das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ich glaube, in dem Fall 4,5 Stunden, was wirklich noch geht für Alles Gesagt. Die sind teilweise ja 8,5 Stunden lang.
Wo du die Zeit hernimmst, das überhaupt anzuhören.
Ja,
das
beim Staubsaugen halt.
Das ist ganz gut. Ja. Aber interessant, er schreibt das alles mit der Hand. Das könnte Olga natürlich nicht. Also dann mit der Hand schreiben und dann alles abtippen. Übrigens, Olga, Literatur-Nobelpreisträgerin 2019, ne?
Ah, Mist.
Die hat einen Literaturnobelpreis gewonnen, die Frau.
Ja, da bin ich echt so.
Also es ist eines ihrer großen Bücher.
Okay.
Eines ihrer Bestseller aus Polen. Okay. Wollte ich nur kurz sagen. Die Jakobsbücher.
Ja.
Es geht um jemanden, der das jüdische Volk irgendwie zur Moderne führen wollte und für die Moderne öffnen wollte. So einer ist das. So ein, ja.
Mystisch. Mir sträuben sich trotzdem gerade die Nackenhaare. Also ich will es nicht lesen.
Nein. Okay, gut. Ich hätte es dir nämlich sonst nicht geschickt jetzt.
Ah, nein, vielen Dank.
Weißt du, weil gerade noch bevor du in den Urlaub fährst, ich hätte dir das sonst noch so geschickt. Ja, möglicherweise ist es ein ganz tolles Buch, also keinerlei Wertung.
Bestimmt.
Nur, ich habe schon von Anfang an, ich habe, glaube ich, die ersten 5 Seiten gelesen und da habe ich kapituliert. Denn ich hatte darauf gehofft, dass mich das Buch sofort reinsaugt. Mhm. Weißt du, es kann ja sein. Und dann hätte ich auch diese 1800 Seiten oder 1600 Seiten überstanden oder wäre reingesogen worden, aber das war eben nicht der Fall und deshalb musste ich es beiseite legen.
Tja, jetzt bin ich aber gespannt, was du stattdessen dabei hast heute. Wollen wir mit den ersten Sätzen anfangen?
Ja, wir fangen mit den ersten Sätzen an. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Buch, das würde nie nominiert werden für einen zumindest deutschen Buchpreis oder ausländischen Buchpreis. Und natürlich war Olga übrigens nominiert für den Booker Prize mit diesem Buch. Also vor 2 Jahren. Nur so viel dazu. Also, du bist ja Booker Prize Fan. Du bist ja Booker Prize Fan. Ich krieg dir das Buch noch hier. Ich krieg das noch unter bei dir.
Wobei ich ja nicht alle Booker Prize Bücher mag. Ich quäl mich auch gerade durch das The Prophet Song durch, das bei dir, glaube ich, auch liegt. Da tue ich mich gerade sehr schwer damit, weil das hat keine Gänsefüßchen. Sondern das ist alles im Fließtext und das macht mich irre. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu lesen.
Ja. Ich habe es angefangen, es ist ja durchaus eine spannende Geschichte. Ja. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Und ich habe es aber erstmal weggelegt. Eine Freundin hat es mir ja geschenkt und sie war begeistert davon. Und ich habe angefangen und dachte, okay, das ist spannend, aber ich bin Fan von Satzzeichen.
Ja.
Und auch von Gänsefüßchen.
Ja.
Komm auch ohne Gänsefüßchen klar. Aber ich liebe Satzzeichen.
Ja, ich auch.
Ich liebe Absätze.
Genau.
Kapitel. Vieles überschaubar.
Es kann so einfach sein.
Ja.
Ja, genau.
Ja, also mein Buch würde zum Beispiel nicht nominiert werden, aber es ist davon auszugehen, dass es ein großer Bestseller wird. Mhm. Oder wenn es jetzt in die Läden kommt. Gut, mittlerweile, wir zeichnen ein paar Tage vorher auf, steht es in den Läden. Vielleicht seit gestern oder so. Aber das würde jetzt nie irgendeinen Preis gewinnen. Okay, mein erster Satz ist, in all ihren jugendlichen Zukunftsvisionen, von der Arbeit, der sie nachgehen, dem Haus, in dem sie wohnen und der Familie und den Freunden, die sie umgeben würden, hatte Mani sich nie ausgemalt, dass sie einsam sein würde.
Mani. Ist das von Dave Nichols?
Oui. Wenn du auf du und du bist mit Dave Nichols, den alle Freunde wie ich zum Beispiel nur noch David Nichols nennen dürfen. Aber Spaß. Es ist David Nichols. Witzig, dass du das gleich erkannt hast.
Ja, weißt du, woran ich das erkannt habe? Weil du es ausgeplaudert hast bei Wie war der Tag, Liebling, dass du das gerade liest und so toll findest.
Witzig.
Ja, so
cleverle, du cleverle. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du hast.
David Nichols, Na gut, meiner ist, an frühen Winterabenden an Bushaltestellen drückt sie am härtesten zu. Sie drückt auf die Schultern und kriecht in den Nacken, umfasst diese Stelle im Brustkorb und macht das Atmen schwer. An frühen Winterabenden an Bushaltestellen ist die Einsamkeit am kältesten.
Wir beide mit der Einsamkeit hier. Und deine Einsamkeit allerdings auch noch begleitet von einer Depression.
Ja.
Denn das sind so ein paar typische Symptome für Depressionen. Kurioserweise. Ja. Ah, interessant. Ich finde es aber ein sehr schöner Satz, muss ich sagen.
Ja.
Also, der gefällt mir. Ich mag Winternächte, ich mag alleine Winternächte. Bin ich sofort dabei?
Ja.
Dann stelle ich mir auch im Idealfall ein bisschen Schnee vor. Finde ich auch super.
Ja, genau. Ja, das haben wir auch bald wieder. Ist ja schon 4 Monate bis Weihnachten ungefähr. Hm?
Naja, gut, du bist in München, ihr habt etwas öfter Schnee als wir in Baden-Baden und die letzten 2 Jahre
einfach hierher.
Waren wir nicht damit so gesegnet, aber ich hoffe wieder mal auf einen schneereichen Winter. So, also David Nichols, du hast das richtig erkannt, das ist jetzt ganz, 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 ganz neu. 2 in einem Leben heißt es. Mhm. Er hat ja damals geschrieben, 2 an einem Tag, absoluter Mega-Bestseller. Ich hatte auch andere Sachen von ihm schon gelesen, allerdings auf Englisch. Das zweite hieß The Understudy, das sind ja die Zweitbesetzungen. Also in England oder New York, da wird ja 8-mal in der Woche gespielt, Theater, immer mit dem Star dann in der Regel. Und du als Zweitbesetzung wirst einigermaßen gut bezahlt, musst aber jeden Abend bis 17 Uhr verfügbar sein, um zu gucken, kann deine Erstbesetzung nicht. Und manche warten ein Leben lang darauf, monatelang, dass endlich mal die Gelegenheit kommt, dass man auf die Bühne kann. Er selber ist ja Schauspieler gewesen. Er ist ein Schauspieler gewesen. Also hat er so aus seinem eigenen Metier, aus seiner Hood erzählt. Habe ich geliebt, dieses Buch. Auch The Understudy. Zwei an einem Tag war auch toll. Dies ist zwei in einem Leben. Was natürlich auf Englisch nicht so heißt, ne? Also.
Sind es die gleichen wieder? Also ist das eine Fortsetzung?
Nein, überhaupt nicht. Der deutsche Verlag hat natürlich nur sozusagen das so weitererzählt. Also die geben jetzt nicht vor, dass es die gleichen Figuren sind. Aber natürlich zwei in einem Tag, zwei in einem Leben, das macht sich gut. Im Englischen heißt das Buch, glaube ich, You Are Here. Okay. Das hat also zum Beispiel gar nichts mit irgendeinem anderen Titel zu tun. Aber im Deutschen hat man ja die Freiheit, wenn man einen anderen Titel wählen kann, dass man das ein bisschen so als Reihe gestaltet. Es geht um Mani. Mani ist so, ich glaube, so 38. Sie ist Lektorin. Schön, sie liest Bücher und verbessert sie oder macht Vorschläge. Ist geschieden, gerade ganz frisch. Und die zweite Figur ist ein einsamer Erdkundelehrer. Das ist Michael. Der ist etwas älter als sie. Und die werden von einer gemeinsamen Freundin gezwungen, eine mehrtägige Wanderung ganz oben im Norden von England zu unternehmen. Die Michael aber eigentlich, er ist nämlich der Wandersmann unter den Ganzen und liebt es, alleine zu gehen. Und auch diese hätte er liebend gerne eigentlich alleine gemacht. Aber weißt du, Sozialdruck, die Freundin sagt, nein, du musst mal mit Leuten zusammen, wir gehen jetzt alle mit zusammen wandern. Und da ist eben auch Mani dabei. Und dann haben wir auch noch so einen Pharmazeuten, der ist ein bisschen unerträglich. Cleo, die gemeinsame Freundin, ihr Sohn und so weiter. Ist also so eine kleine Truppe und viel schlechtes englisches Wetter ist auch noch dabei. Und mehr will ich eigentlich auch gar nicht erzählen, dass die beiden sich erstmal nicht wirklich ausstehen können oder sehr kritisch beäugen und dann aber zueinander finden. Das muss ich dir nicht erzählen. Davon können wir ausgehen. Mehr will ich aber gar nicht sagen. Ich meine, sie ist ein bisschen unsicher, die Mani erstmal, und gibt so ein bisschen den Clown. Ist auch ganz lustig. Und er ist der Erdkundelehrer, weißt du? Er gibt den Erdkundelehrer. Es ist wirklich ein super schönes Buch. Die Spannung hält auch bis zum Schluss. Und es ist einfach sehr witzig geschrieben. Als zum Beispiel Mani Michael vorgestellt wird, ja, sagt dann Cleo, die gemeinsame Freundin, das hier ist Michael, ein Kollege aus der Schule. Freut mich, sagte er. Und jetzt kommt ein schöner Satz. Er hatte eine tiefe Stimme und sprach mit leichtem nordenglischen Akzent. Und alles an ihm, der blaue Seemannspullover, der Bart und die zerzausten Haare sahen selbstgestrickt aus. Und da weißt du schon, dies ist ein Autor, der schreibt mit so viel Herz. Er hat's geliebt. Das ist wirklich ganz schön. So, beide sind sehr, sehr einsam. Während Michael allerdings gerade sehr unter seiner frischen Trennung leidet, Mani hingegen ist einfach nur froh, ihren Mann los zu sein. Ja, schon die Hochzeit war einfach falsch. Und sie formuliert an einer Stelle, sie wäre gerne sitzen gelassen worden bei der Hochzeit. Oh. Man hat halt geheiratet, weil es irgendwie logisch war und man dachte, jetzt machen wir es. Aber eigentlich war es falsch. Eigentlich wusste sie es von Anfang an. Und sie war vor allem, sie hat es gemerkt am Hochzeitstag selber, sie tauchte mit keinem einzigen Wort in der Rede ihres Mannes auf.
Oh.
Ja. Und die Hochzeitstorte musste früher angeschnitten werden, weil die ersten Gäste schon gingen. So eine Hochzeit war das. Ja, und dann heißt es, und der ganze übrig gebliebene Lachs, ja, Neil hat darauf bestanden, dass wir ihn tütenweise mit nach Hause schleppen und einfrieren. Ich weiß, es hat Tradition, ein Stück von der Hochzeitstorte einzufrieren, aber doch nicht den Hauptgang. Wir haben uns noch jahrelang davon ernährt, als würden wir in einem Atombunker leben. Was gibt's zum Abendessen? Ach cool, den Hochzeitslachs. Also, das ist ganz schön formuliert. Und der beste Satz ist aber zum Beispiel, also einer der vielen besten Sätze, als sie sich dann abends im Hotel, sie sind unterwegs im Hotel dann, ne, man schläft dann in irgendeinem Pub oder Bed and Breakfast, als sie sich fertig machen will, um so halbwegs schick, man hat ja nicht viel dabei an Klamotten, zum Abendessen zu gehen. Und dann heißt es, dann breitete sie das schickste ihrer drei Kleider, einen Ärmel am Ellbogen abgeknickt, auf dem Bett aus und stellte dazu die Schuhe auf den Boden, um einschätzen zu können, wie sie wohl aussähe, wenn sie auf dem Weg zu einem Date von einer Dampfwalze überrollt würde.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Oh, super. Und dieses Bild, wunderschön. Süß. Ja, es ist wirklich einfach sehr witzig geschrieben. Und einmal, als sie auch in einer wirklich ganz furchtbaren Absteige sind, da steigen sie so die Treppen hinauf und einer sagt dann, glaubst du, hier spukt es? Und so, Antwort, ja, hier gehen die Geister verstorbener Hygienekontrolleure um. Du siehst. Und alle guten Bücher bringen ja auch so ein bisschen Philosophie und Sätze, über die man nachdenkt mit sich. Und hier ist noch einer zum Schluss. Nein, man konnte Marnie nicht eitel nennen. Aber es hatte etwas sehr Attraktives, attraktiv gefunden zu werden. Und vielleicht war Anziehung wie ein Flüstern, das sich in einer Feedbackschleife verstärkte, bis es so unerträglich laut war, dass jemand etwas gegen den Lärm unternehmen musste. Über den Satz muss man nachdenken.
Oh ja.
Es ist nicht alles nur witzig, sondern wirklich, es hatte etwas sehr Attraktives, attraktiv gefunden zu werden. Man möchte gerne attraktiv gefunden zu werden. Denn vielleicht war ja Anziehung wie ein Flüstern, das sich in einer Feedbackschleife verstärkte, bis es so unerträglich laut war, dass jemand etwas gegen den Lärm unternehmen musste. Da kann man lange noch drüber nachdenken. Mit diesem Satz, ja, entlasse ich euch aus diesem Buchtipp. Viel Melancholie in diesem Buch, sehr lustig verpackt. Ich war sehr begeistert. Die erste Hälfte hatte noch mehr Schwung, vielleicht weil da noch mehr Menschen dabei waren. Die zweite Hälfte ist etwas ruhiger. Die hat nicht mehr ganz so ein Feuerwerk wie die erste Hälfte. Was aber nicht heißen muss, dass das schlecht ist. Das fiel mir nur während des Lesens auf. Aber bis zur letzten Seite hatte ich ganz, ganz große Freude an diesem tollen Buch von David Nichols. Zwei in einem Leben.
Ich habe ja David Nichols irgendwie so als Rosamunde Pilcher abgestempelt.
What? Junken? Nein. Ja,
der macht immer so ein bisschen kitschige Liebesromane. Isn't it?
Kitschig ist es eigentlich nicht. Nee. Es ist lustig.
Okay. Ja, okay.
Also, ja, es ist lustig und es hat sehr viel Herz. Und hast du Zwei an einem Tag gesehen?
Nein. Gesehen? Als Film?
Ja, also entschuldige bitte. Ja, aber ich ging davon aus, dass du es nicht gelesen hast.
Nein.
Und es war ja ein großer, toller Film.
Ja, es liegt auf meinem E-Book-Reader, lustigerweise seit Jahrhunderten.
Und da ist diese eine Szene, die ich aber auch jetzt nicht verraten möchte.
Okay.
Wo ich wirklich nur dachte, jetzt nicht dein Ernst.
Oh.
Das ist diese eine Szene, die mich verfolgt bis heute, weil sie mich so kalt erwischt hat. Und es ist auch sehr schön, das spielt ja auch im Studentenmilieu Edinburgh. Das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Ich habe kaum noch Erinnerung. Aber im Studentenmilieu in Edinburgh ist auch so ein cooles Setting. Und es ist eine super schöne Geschichte. Also zwei
das
an einem
klingt
Tag.
Klingt ja fast wie etwas, was ich so mit Blick auf die Bergkulisse in Tirol lesen kann jetzt im Urlaub, oder?
Ja, du hast es ja auf deinem Reader.
Ich habe es auf meinem Reader, in der Tat.
Nimm's mal mit. Und hör doch auf nach 10 oder 20 Seiten, wenn es dir nicht gefällt.
Ja,
aber Zwei an einem Tag ist ja auch zu Recht ein Mega-Bestseller.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Sehr gut.
So, ehrlich gesagt, ich möchte nicht viel länger warten, denn dein erster Satz, der hat mir so gut gefallen. Ich bin wirklich gespannt. Also man kann in so einem Podcast natürlich immer so tun. Hey, okay, was hast denn du dabei? Ich bin total gespannt. Und ich wette, 90% dieser Sätze sind gar nicht so ehrlich gemeint, wie sie klingen sollen. Ich schwöre, in meinem Fall, ich bin jetzt wirklich total gespannt.
Schön, das freut mich. Es ist ein Buch, das ich wirklich auch wieder durchgesuchtet habe. Und zwar heißt es Ich komme nicht zurück von Rasha Khayat. Sie ist 1978 in Dortmund geboren und hat ihre Kindheit in Saudi-Arabien verbracht, also der berühmte Migrationshintergrund. Und sie schreibt eine Geschichte über drei Freunde, und zwar Hannah, Zeyna und Cem. Die lernen sich als Kinder kennen. Und zwar ist es so, dass es alles anfängt in einer Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet. Und da kommt nämlich, also Cem und Hannah leben da schon und Zeyna kommt mit ihrem Vater dahin, zieht da neu hin. Und dann prallen eigentlich so drei Kulturen aufeinander. Aber wie es so oft ist, den Kindern ist es piepegal. Also da geht es nicht um Kultur, da geht es nicht um andere Sprache oder sonst was. Irgendwie kriegen sie es schon hin, sich miteinander zu verständigen. Und da heißt es dann, viel konnten wir einander nicht sagen in diesen ersten Wochen und Monaten unseres ersten gemeinsamen Sommers. Kinder waren wir drei, brauchten gar nicht so viele Worte oder Sätze. Cem und ich zeigten dir die Siedlung und das Viertel. Wir zeigten dir unsere Schleichwege über die Garagenhöfe, wie man am schnellsten von uns zum Bäcker, zu Aldi, zur Bushaltestelle kam. Felicia ging mit uns ins Freibad, kaufte uns allen Eis und wir rutschten zu dritt und Hand in Hand von der Wasserrutsche. Hannah ist also die erzählende Figur in diesem Buch und sie wächst bei ihren Großeltern auf und die nehmen Zeyna und ihren Vater dann unter ihre Fittiche. Das ist total süß gemacht. Also die feiern Weihnachten zusammen und die Geburtstage zusammen und sie sorgen dafür, dass es ihnen an nichts fehlt, Dabei geht es aber nicht um Geld, sondern eher um Wärme, um Hilfe, um Dasein in einer ja sehr fremden Welt, in einem fremden Land für die beiden. Und sie brauchen sich aber auch irgendwie gegenseitig, denn in beiden Familien fehlt etwas. Also das war so ein bisschen wie so Puzzlestücke, die ineinander greifen. In der einen Familie fehlt die Mutter und in der anderen fehlt die Tochter. Und deswegen ergänzen die sich dann zu einer neuen Patchwork-Großfamilie. Und das Buch spielt aber nicht damals in den 80ern, sondern in der heutigen Zeit. Hannah erlebt die Corona-Pandemie, sie ist einsam, also die erwachsene Hannah, ja. Ihre Großeltern sind mittlerweile gestorben und sie ist allein in deren Wohnung. Und da kommen dann eben die Erinnerungen zurück. Und wir merken, dass Hannah längst den Kontakt verloren hat zu Zeina, aber wir wissen nicht warum. Und erst viel später im Buch werden wir es dann erfahren, aber das bleibt immer so was Ungelöstes und was Spannendes. Und da will man dann immer wissen, was ist denn da vorgefallen? Die waren so gute Freunde, wieso sind sie es heute nicht mehr? Und bis dahin ist es aber das Buch über eine Kindheit und auch darüber, wie später Geschehnisse, wie diese, weißt du noch, die angezündeten Häuser türkischer Familien in Mölln, das waren ja die großen Schlagzeilen damals, ganz furchtbare Sachen. Dann der 11. September. Dass solche Dinge unterschiedlich wahrgenommen wurden von den drei Freunden. Für die deutsche Hannah war das alles nicht so recht nachvollziehbar. Für den türkischen Cem und für Zeyna war das mit alltäglicher Diskriminierung verbunden ab diesem Zeitpunkt. Und sie spürten genau, was diese Taten dann mit der Gesellschaft gemacht haben. Also wie gesagt, ich nenne es wieder ein Sonntagsbuch, das ich durchgesuchtet habe an einem Sonntag. Ich wollte unbedingt wissen, was damals passiert ist und ich habe mich an eigene Freundschaften erinnert, die es nicht mehr gibt, wo man sich immer fragt, was wohl aus diesen Menschen geworden ist, die man auch im Internet nicht finden kann und wo man gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich mit denen. Ich habe früher so viel Zeit mit diesen Mädchen in dem Fall verbracht und ich weiß es heute gar nicht mehr, wo sie so abgeblieben sind. Und das Buch zeigt eine auf den ersten Blick oberflächliche Kinderfreundschaft, die aber unter der Oberfläche so viel mehr bereithält. Da ist Eifersucht, da ist Liebe, da ist Fremdheit. Und die drei helfen sich aber auch gegenseitig durch schwere Zeiten, gehen sich dann aber auch wieder unheimlich auf die Nerven. Also es ist halt einfach so ein Durcheinander, wie es in Freundschaften so ist. Und das sind Befindlichkeiten, die jeder und jede von uns kennt, für die man sich selber manchmal auch vielleicht schämt, wenn man eifersüchtig ist auf die Freundin oder neidisch ist oder sowas, was natürlich eigentlich Quatsch ist in dem Fall. Aber es geht nun mal einfach um Freundschaft. Und ich fand das sehr, sehr schön, eben aus der Jetztzeit immer wieder zurückzugehen in die 80er Jahre, ins Ruhrgebiet, in diese Arbeitersiedlung, wo die drei sehr unterschiedlichen Kinder sich kennenlernen, mit sehr unterschiedlicher Geschichte eben. Die eine dann aus welchem Grund auch immer ohne Mutter, das erfährt man dann auch nach und nach. Also ein wirklich tolles Buch, das nicht für den Buchpreis nominiert war, oder? Ich schaue schon mal nach. Nein, es war nicht nominiert, aber es ist unbedingt lesenswert. Also ich sage es nochmal, es heißt Ich komme nicht zurück von Rasha Kayat.
Geht es da vor allem um die Zeit als Jugendliche, als Kinder oder eben sehr viel auch um die Erwachsenenzeit?
Es pendelt so hin und her, weil natürlich die Hannah in der heutigen Zeit anfängt zu erzählen und eben in dieser Wohnung nach alten Dingen, also auch immer wieder drauf gestoßen wird. Also ich denke da wieder an meine Kiste, die ich hier gerade vor ein paar Wochen, habe ich dir, glaube ich, erzählt, mal ausgegraben habe, wo lauter alte Sachen drin waren. Und dann wirst du ja so zurückkatapultiert in eben diese Kindheit. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie das prozentual war, das weiß ich nicht. Aber es für mich hinterlässt eben diese Kindheitserinnerungen hauptsächlich, wie das damals war. Mhm. Und sie versucht dann auch, ich will nicht zu viel verraten, Kontakt aufzunehmen und sie tut es dann auch zu ihrer alten Freundin. Genau. Okay.
Sehr schön. Mhm. Sehr schön. So, wie hieß das Buch nochmal? Ich kann mir das ja immer nicht merken, komischerweise.
Ich komme nicht zurück.
Mhm. Sehr cool. Ja. So, wir holen uns auch noch einen Tipp ein von einer Buchhändlerin. Ich habe mit einer gesprochen, und zwar mit Grit Lehoff, diesmal aus dem Buchladen Ruthmann in Bodenheim. Dann sagen wir hallo, hallo.
Hallo Christian, ich freue mich sehr.
Bei dir ist gerade Mittagspause, ne?
Bei mir ist gerade Mittagspause, genau. Im Schulbuchgeschäft.
Im was?
Im Schulbuchgeschäft.
Ach, da machst du Mittagspause? Nein.
Nee, wir machen immer Mittagspause, aber jetzt im Schulbuchgeschäft können wir es besonders gut brauchen.
Und normalerweise nutzt du die Mittagspause, glaube ich, für den herabschauenden Hund.
Du hast dich gut informiert, das stimmt.
Steht auf deiner Webseite, auf eurer Webseite vom Buchladen. Da kommen dir die besten Ideen.
Stimmt. Das Yoga ist hilfreich in allen Lebenslagen.
Auch in der Mittagspause?
Auch in der Mittagspause.
Was war die letzte gute Idee, die dir beim herabschauenden Hund gekommen ist?
Wir haben tatsächlich im Laden viel umgeräumt. Die Warengruppe New Adult wird immer wichtiger und der mussten wir mehr Platz zugestehen. Mhm. Und jetzt haben wir ein neues Regal und haben die Warengruppen gedreht. Also wir sind immer bemüht, uns weiterzuentwickeln und vorne dran zu bleiben.
Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast heute.
Ein Krimi? Ja. Nein, ein wunderbar zarter Roman möchte ich gerne vorstellen.
Mag ich am liebsten.
Ja, ich eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich mich selber damit so überrascht, dass ich so begeistert bin. Und es ist wirklich mein Buch des Sommers.
Toll, denn normalerweise steht über dich auf eurer Webseite, sie liebt schnelle, forsche Geschichten. Und für einen richtig blutigen Krimi lässt sie alles stehen und liegen.
Genau. Deswegen, das ist für mich ganz, ganz untypisch. Und deshalb kriegt es wahrscheinlich sowieso 5 oder 6 von 5 Sternen von mir, weil es mich einfach unfassbar gut abgeholt hat.
Ja.
Ich möchte sehr gerne sprechen über Und dahinter das Meer von Laura Spence Ash im Mare Verlag erschienen. Aha. Dieser Roman spannt sich über 2 Kontinente und mehrere Jahrzehnte. Er beginnt 1940 in London. Die deutschen Luftangriffe auf London werden immer stärker und so entscheidet sich das Ehepaar Thompson schweren Herzens, ihre Tochter in die USA zu verschiffen und in eine Gastfamilie zu geben, zu ihrem Schutz. Und so wird die 11-jährige Beatrix ganz alleine auf ein Schiff gesetzt Richtung Boston. Sie kommt dort angsterfüllt, wütend an und sie hat es richtig gut getroffen. Sie kommt in eine wundervolle Gastfamilie. Die Gregorys nehmen sie auf wie eine eigene Tochter. Es gibt 2 Söhne, William und Gerald. Mhm. William ist etwas älter und Gerald etwas jünger und sie freuen sich beide über die neue Schwester. Während in der alten Heimat der Krieg tobt, darf sie eine ganz großartige Kindheit verleben. Mit wunderbaren Sommern in Maine am Strand. Sie lernt schwimmen. Es ist das pure Kinderglück. Und dann kommt der Tag X. Der Krieg ist zu Ende und sie muss nach Hause.
Okay, aber das ist nicht noch 400 Seiten erst. Das ist noch relativ früh. Weil ich habe jetzt gerade Angst gehabt, dass du mir zu viel erzählst, denn ich will es lesen.
Das ist der Anfang.
Das ist wirklich alles der Anfang.
Wir begleiten die Protagonisten bis ins Erwachsenenalter.
Mhm. Bricht einmal schon das Herz, dass eine 11-Jährige da alleine aufs Schiff geht. Wenn wir das mal in die heutige Zeit versetzen, denkt man, um Gottes Willen, wie schlimm muss das gewesen sein für alle Beteiligten.
Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Roman trotzdem ganz ohne Kitsch auskommt. Mhm. Es wird sehr behutsam und trotzdem emotional erzählt. Die einzelnen Kapitel sind den verschiedenen Protagonisten zugeordnet. Also wir erfahren in jedem Kapitel von den unterschiedlichen Menschen, was sie denken und fühlen. Das macht es einerseits zu einem kleinen Puzzle. Andererseits wird der Roman dadurch viel schlüssiger, weil wir natürlich ganz nah an jedem dran sind.
Wie ist die Sprache? Ich liebe ja immer bildhafte Sprache.
Die Sprache ist sehr zart. Die Kapitel sind kurz, das mag ich sehr gerne. Man ist sehr stark emotional involviert. Schöne Naturbeschreibungen. Ja, ich bin eingesaugt worden und wollte gar nicht wieder auftauchen.
Vor Naturbeschreibung habe ich ja immer so ein bisschen Angst. Das kann auch schnell langweilig werden.
Das stimmt, ich ja auch, am liebsten schnell und hart. Mhm. Aber hier passt es einfach, es ist extrem stimmig.
Und dahinter das Meer.
Laura Spence Ash.
Danke dir für diesen Tipp.
Und, ich sag danke.
Ja, und das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist es wahrscheinlich ein richtig blutiger Krimi.
Dann wird es ein richtig blutiger Krimi, genau.
Noch ein Satz.
Hast du auch einen?
Ich habe einen. Yay, ich habe wieder einen.
Okay, gib mal deinen zuerst.
Meiner ist, an dem Tag, als ich mir selbst gegenüber eingestehen konnte, dass ich ein Fleetwood Mac-Fan bin, habe ich gemerkt, dass ich erwachsen war. So voll und ganz erwachsen. Ich fand den sehr schön, weil für mich immer die Frage ist, wann fühlt man sich eigentlich erwachsen? Bei mir war es nicht wirklich, als ich gemerkt habe, dass ich ein Fleetwood Mac-Fan bin. Bin ich auch nicht.
Fleetwood Mac, aber dafür sind wir ja fast beide noch zu jung. Also, du bist noch ein bisschen jünger als ich.
Ja.
Aber selbst ich bin, habe ich das Gefühl, fast noch einen Tick zu jung für Fleetwood Mac. Ich kannte sie und sie hatten auch Platten, als ich Kind war. Aber Fleetwood Mac
war
halt nicht.
Aber es geht ja eher darum, das einzugestehen. Also gar nicht so sehr zu sagen, dass man Fan ist von denen, sondern dass man es eingesteht und sagt, ja, ich fand die toll. Also für mich wäre es jetzt,
warum sollte man es nicht eingestehen? Aha.
Weil man sich das schon, weil es, ich finde, manchmal ist es schon peinlich zu sagen, für wen man so geschwärmt hat als Teenager oder so. Oder dass man, wenn ich jetzt, ich weiß, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bestimmte Sachen sind ja so Guilty Pleasures, weißt du, wo du dir dann denkst, nee, das muss jetzt nicht, ich will doch hier als die tolle, belesene Larissa sein und nicht irgendwie als Schundleserin oder sonst was. Und wenn ich dann sagen würde, ich stehe total auf.
Aber das hat Stärke und das Konsalik. Hat Größe. Konsalik. Ja, da habe ich auch nicht gelesen. Ja, und dann beim Lesen, ich sag dir nur eins, ich war als junger Erwachsener, nicht nur bei Niki im Konzert. Du bist kurz davor loszuprusten. Ich war einmal bei Paul Young zum Beispiel in der ersten Reihe und die Bild Hannover brachte ein Foto und die weiblichen Fans rasten aus oder so hieß es. Wobei, dass wir saßen in der ersten Reihe, aber ich war natürlich der einzige Junge in der ersten Reihe und dann war dieses Bild, ich war zu sehen in der Bild Hannover. Es war in Hannover im Kuppelsaal.
Mit der Schlagzeile, die Mädchen rasten aus.
Das ist übertrieben. Irgendwie was weiß ich. Oder die weiblichen Fans kommen voll auf ihre Kosten. Irgend so ein Satz. Und ich war mittendrin. Ich war natürlich nicht deutlich zu erkennen, weil es war so eine ganze Reihe, die abgebildet wurde. Ich war aber in der Zeitung beim Paul Young Konzert, wobei Paul Young ist jetzt kein Guilty Pleasure.
Nein,
ich wollte es nur langsam aufbauen und einfach nur sagen, wo ich noch war. Ich war auch bei so Bands wie Status Quo. Ich war bei Dire Straits. Ich war bei Motorhead. Und ich war bei Roland Kaiser.
Also, was ist denn das für eine Mischung?
Niki
Motorhead und Roland Kaiser.
Ich habe immer ein sehr breites Spektrum auch abgebildet. Nur heute kommt es mir auch so lustig vor. Wobei Roland Kaiser, muss man sagen, ein wirklich cooler Typ ist. Auch ein toller Erzähler. Hab vor einiger Zeit mal beim Deutschlandfunk ein Gespräch gehört mit ihm. Da war er morgens im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Und es war eines der tollsten Radiointerviewsstunden, die ich je gehört habe. Es war wirklich toll. Der war ja, ist ja ein großer SPD-Mann auch, Roland Kaiser. Und seine Mutter, die hat im ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, das SPD-Haus in Berlin. Oder war das in Bonn noch? Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, sie hat geputzt dort. Ne? Sie hat geputzt dort und hat ihm erzählt, er saß auf dem Schoß von Willy Brandt. Denn Willy Brandt und seine Mutter hatten ganz gute Connection zueinander. Der war sehr wertschätzend. Und ich meine, dass er ihnen auch Butterbrote irgendwie mitgegeben hat. Dass Willy Brandt irgendwelche Butterbrote übrig hatte. Und also irgendwas war da mit Butterbroten, erinnere ich mich. Ist jetzt schon ein Jahr her, dass ich es gehört habe. Aber er hat auch gesagt, er kann es ja natürlich jetzt nicht bestätigen, weil er keine Erinnerung hat. Aber seine Mutter erzählt ihm, du hast beim Willy Brandt auf dem Schoß gesessen, als der Bundeskanzler war. Oder SPD-Chef und so. Aber auf jeden Fall. Und das ist Roland Kaiser. Der ist sehr viel mehr. Und es ist eigentlich eine echt coole Person.
Glaube ich sofort.
Roland Kaiser. Und ich war beim Konzert. Kommt mir heute ja auch komisch vor. Ich war wirklich bei Roland Kaiser. Aber der hatte damals irgendwie coole Songs, eine coole Platte. Und es war aber nach Santa Maria. Es war so die zweite Roland Kaiser-Welle. So, genug davon.
Ja, ich habe ja den Deal mit meiner Freundin, dass also wenn eine von uns auf ein Konzert gehen will, muss die andere mitgehen.
Oh, das ist aber fies.
Ja, aber das ist eigentlich ganz witzig. Und sie ist ein bisschen älter als ich. Das heißt, sie hat noch ein bisschen, ich musste dann deswegen zum Beispiel zum Spandau Ballet Konzert mitgehen vor ein paar Jahren, als die nochmal hier waren. Das war so ein bisschen vor meiner Zeit, weil ich bin 76er Jahrgang. Und dafür muss sie halt mit mir auch immer mitgehen in Konzerte. Und das Einzige, wo ich mich weigere, ist Simply Red, weil die mag ich halt einfach gar nicht.
Ja, mit Simply Red, ja.
Aber also da weiß sie schon, da muss sie jemand anderen mitnehmen. Aber ansonsten gehe ich auf jeden Kram mit. Und jetzt, ich war gerade auf Coldplay. Yeah!
Und sie musste
Coldplay
mit.
Coldplay war super, ja.
Und sie musste mit?
Nö, da wurde ich zum Glück von meiner anderen Freundin kurzfristig mitgeschleift, weil die noch eine Karte hatte. Ich habe keine gekriegt. Die waren dermaßen schnell ausverkauft, diese drei Konzerte in München. Ja. Und das war wirklich ein richtig tolles Erlebnis. Ich bin sehr beseelt, obwohl es in Strömen geregnet hat, sehr beseelt nach Hause gegangen. Ja.
Und zu welchem Konzert hast du denn deine Freundin, mit der du dieses Agreement hast, mitgeschleppt schon? Also wo musste sie mitgehen?
Ja, ich gehe natürlich nur auf ganz tolle Konzerte.
Ja, selbstverständlich. Also, ja, sag mal kurz, wo war sie mit schon?
Wo war sie mit? Also wir waren,
wieder will.
Wir waren bei Pink, wir waren bei Robbie Williams, also die großen Shows, die es hier so gab, weil ich da immer finde, auch wenn ich die Musik privat nicht höre, dass das einfach einen so mitreißt und dass das so tolle akrobatische und lustige Shows sind, dass man einfach danach tagelang noch schwebt und gute Laune hat. Insofern gehe ich ganz gerne auch auf diese großen Konzerte. Und die kleineren fallen mir jetzt natürlich nicht ein, ist klar, kennst mich ja.
Und die kleineren sind für mich die interessanten eigentlich. Ja, ich mag ja nur die kleinen, ich mag ja diese großen eigentlich überhaupt nicht.
Ach, auf Provinz zum Beispiel. Dieses Jahr waren wir bei Provinz. Das war ein kleineres.
Die waren doch jetzt zu hören.
Das hatte auch sehr gute Laune.
Die waren bei der EM jetzt zu hören, oder?
So genau.
Mit einem Song.
Das war wieder so typisch, dass wir so ungefähr die Ältesten waren auf dem Konzert gefühlt und die Lieder alle nicht kannten und alle anderen waren total textsicher. Aber wir hatten Spaß. Wir haben dann teilweise die Liedtexte auf dem Handy mitgelesen und mitgesungen.
Ja, sehr lustig. Ja, Provinz hatten entweder den EM-Song fürs ZDF oder für die ARD. Der lief dann immer so im Abspann, wenn man dann kurz zu den Nachrichten geschaltet hat und dann über so ein paar Bilder des Tages lief dann immer dieser Song mit, ja, aber ich weiß schon nicht mehr, wie es
ist. Haben auch eine nette Stimmung gemacht, hat
genau
mir auch sehr gut gefallen.
Okay. Sehr schön.
Genau, so. Aber weg von der Musik wieder hin zu unseren schönen Sätzen. Was hast du denn für einen schönen Satz dabei?
Das Taxi, in dem er fährt, hebt ab. Und dann sagt der Fahrer, wir müssen tanken und hielt an einer Tankstelle auf dem Mond. Er holte zwei Raumanzüge aus dem Kofferraum und reichte mir einen. Ja, denkst du, was ist das?
Per Anhalter durch die Galaxis? Nein.
Nee, das Buch ist von Dennis Utlu und heißt Die Ungehaltenen. Geht um zwei Gastarbeiterkinder der zweiten Generation türkischer Einwanderer. Und im Mittelpunkt ist Elias aus Kreuzberg, dessen Vater im Sterben liegt. Er ist frustriert, wütend. Er hat auch das Gefühl, als Bürger mit Migrationshintergrund nie richtig dazu zu gehören. Und dann nimmt das Leben aber eine Wendung, denn er trifft die junge Ärztin Eileen. Eine starke Frau, aber auch ein bisschen traurig. Und er verliebt sich in sie und er geht in das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, um sie ganz zufällig zu treffen in der Kantine. Und es entsteht dann so ein Dialog, der wirklich typisch für dieses Buch ist. Er sagt dann, ich bin hier, weil einem Freund die Augenbraue entfernt wird. Ach, das ist heutzutage kein großer Eingriff mehr, sagte Eileen, zog ihre rechte Augenbraue aus dem Gesicht und reichte sie mir. Danke, sagte ich und schenkte ihr mein rechtes Ohrläppchen. Die spielen halt, verstehst du? Das ist spielerisch, wie sie sich annähern. Die Sprache ist wirklich, also eine sehr junge Sprache, sehr kraftvoll, sehr lebendig. Manchmal, einmal heißt es auch, Berlin war ein Kindersarg, in dem ausgewachsene Körper sich selber bestatten. So beschreibe man so Berlin. Ein Buch, das auch manchmal poetisch ist. Ich habe jede Seite, ist ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe, bestimmt 6, 7 Jahre, habe jede Seite von diesem Buch genossen. Die Ungehaltenen, Entschuldigung, von Dennis Utlu.
Ich muss auch noch sagen, von wem mein Fleetwood Mac-Satz war.
Richtig.
Fällt mir gerade auf.
Natürlich.
Das war von Claire Lombardo, das Buch Genau so, wie es immer war. Ein schöner, dicker Schmöker.
Aha.
Claire Lombardo.
Ja. Claire Lombardo. Hattest du das aber vorgestellt? Schon, das hattest du doch schon mal vorgestellt, das Buch, oder nicht?
Ich glaube schon.
Ja, ich meine nämlich auch, weil ich meinte auch, den Satz wiederzuerkennen und dachte, okay, aber welches dieser Bücher war das? Ich meine, Claire Lombardo, ist aber auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, ich komme langsam total durcheinander, was ich schon erzählt habe. Und
das, super, das ist super,
so
super
ist
schön.
Mit älteren super Leuten. Wir haben Buchtipps aus der Community. Und zwar einen wieder als Audio und einen als Text. Genau. Also ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken an liesunddas@gmail.com. Und das haben Lisa und ihre Zwillingsschwester nämlich gemacht. Schon vor längerer Zeit. Ich hatte es ehrlich gesagt in einen Ordner geschoben und dann lag das da so im Ordner. Aber ich spiele es jetzt mal ab und hoffe, du kannst es hören.
Hallo, ich bin die Lisa.
Und ich bin die Leonie.
Wir sind Leseratten. Ich habe den neuen Podcast Lies und Das entdeckt und mich und meine Zwillingsschwester bei Steady angemeldet.
Mir gefällt Steady total gut, wenn man die ganzen Informationen von den Folgen nochmal nachlesen kann.
Und vor allem sieht man, wie viel Mühe und Arbeit dahinter steckt. Danke, Larissa und Christian.
An der Stelle möchte ich kurz mein Lieblingsbuch vorstellen. Das ist Ich bin Malala von Malala Yousafzai. Ja, ich finde die Autorin total inspirierend, weil sie einen Einblick in den Alltag von Pakistan gibt und sich von Anfang an für Bildung einsetzt.
Ich habe auch einige Lieblingsbücher. Mein aktuelles ist Reserve von Prinz Harry. Und es hat mich sehr geprägt und mitgenommen. Man kriegt viele Eindrücke und Einblicke in die britische Königsfamilie. Schon manchmal ein bisschen schwierig, bei über 100 Millionen Büchern auf der Welt sich für das Richtige zu entscheiden und das Richtige zu finden. Deswegen sind wir sehr glücklich, den Podcast gefunden zu haben und möchten uns an dieser Stelle nochmal bedanken.
Tschüss!
Tschüss!
Lisa und Leonie, die lesenden schön. Zwillinge.
Ja, toll.
Fand ich total nett. Und ja. Die waren wirklich ganz am Anfang schon bei unserer Steady-Community mit dabei. Und was jetzt ganz lustig ist übrigens bei Steady ist, ich schreibe da zwei Newsletter immer. Einen, wer als nächstes kommt, und einen über die Folge. Und bei beiden sind halt dann immer sehr viele Buchtipps drin. Mhm. Und da gehen jetzt die Zahlen gerade total hoch. Also diese Newsletter, die sind natürlich kostenlos. Die kriegt jeder, der es möchte, der sich einträgt. Und da sind jetzt die Zahlen eben plötzlich nach oben gegangen. Da gab es wohl Empfehlungen von anderen Steady-Accounts. Und deswegen geht es da gerade ab. Insofern freut mich das sehr, weil am Anfang habe ich irgendwie für 5 Leute geschrieben und jetzt sind es immerhin, glaube ich, 120. Cool. Das freut mich total. Und wenn ihr also Lust habt, unsere Bücher, die wir hier besprechen, auch dann nochmal in Wort und Bild zu sehen und das Cover zum Beispiel wird da abgebildet, dann könnt ihr euch da gerne eintragen. Also das war Lisa und Leonie mit ihren beiden Buchtipps. Auch wieder mal ganz unterschiedliche Sachen, was die so lesen.
Wie toll.
Und genau, und dann hat uns
und
noch
und sie lesen nicht das Gleiche?
Nee, fand also, ich auch natürlich.
Sind die eineigen Zwillinge, weißt du das?
Das sind sie eineigen? Weiß ich nicht. Nee, habe ich sie
aber
nicht gefragt.
Wie ist das bei eineigen Zwillingen? Lesen die gerne die gleichen Bücher? Oft tragen sie ja noch bis ins hohe Alter auch gerne gleiche Klamotten, weil man einfach zueinander gehört. Ich habe ja selber mal in Baden-Baden auf der Straße, ich würde sagen, 2 90-jährige eineige Zwillinge gesehen. Schön. Zwei Frauen, zwei alte Damen, die beide das Gleiche anhatten. Und es hat mich wirklich, hat mich so gerührt. Ich war begeistert. Es war so schön. Und da fragt man sich, würden die auch das Gleiche lesen? Oder lesen
also
die total unterschiedliche
Leonie,
Sachen?
Falls ihr eineige Zwillinge seid oder wir andere eineige Zwillinge in der Hörerschaft haben, schreibt uns mal. Würde uns interessieren, ob man dann die gleichen Bücher mag oder vielleicht dann doch was komplett anderes, weiß man nicht. Susanne hat uns noch geschrieben und ich glaube, wenn ich das richtig zuordne, war das die Susanne, die uns auch den Monokel-Buchladen empfohlen hatte. Ich bin aber nicht ganz sicher, weil ich komme langsam durcheinander. Und zwar schreibt sie, meine Buchempfehlung an euch ist An das Land von Regula Portillo. Mathilda, Tochter der Mexikanerin Lucia und des Schweizers Pascal, wächst bei ihrem alleinerziehenden Vater in einem Schweizer Dorf auf. Nach dem Tod ihres Vaters darf sie nicht bei ihrem Onkel Tobias und dessen Mann bleiben, sondern wird von der ihr fremden Mutter nach Mexiko geholt. Dort erwartet Mathilda ein neues Leben mit wenig Platz für ihre Vergangenheit. Nach der Geburt ihres Sohnes nimmt sie schließlich Kontakt zu ihrer Heimat auf und versucht, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Und Susanne schreibt zu diesem Buch, auf über 300 Seiten habe ich mich in die Welt von Mathilda geträumt, persönliche Verbindungen zu Mexiko und zur Schweiz gefunden und mit ihr um die Verluste ihrer Eltern geweint. Eine emotionale Reise und unbedingte Leseempfehlung. Wow, das klingt total spannend, finde ich.
Am Anfang klang es ein bisschen wie Heidi. Heidi 2.0.
Also, Heidi musste nicht nach Mexiko.
Sie musste nach Frankfurt. Und das ist,
stimmt.
Und das ist von der Alm ausgesehen, ist das wie Mexiko. Ja, und dann ging es aber darum, dass sie Kinder hatte. Und da hörte dann Heidi 2.0 auf. Aber erst habe ich an Heidi gedacht. Und ich muss sagen, Heidi ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten.
Okay.
Also wenn es eine Geschichte gibt, die für mich die ultimative Geschichte auf diesem Planeten ist, dann ist es Heidi.
Hast du das Buch gelesen?
Nee. Ich habe immer nur die Fernsehserie gesehen und ich habe den Film gesehen. Ich habe das Buch nie gelesen. Aber die Geschichte ist da, glaube ich, sehr 1:1 abgebildet. Jetzt gerade denke ich in dem Augenblick, ob ich tatsächlich das Buch einfach nochmal lesen sollte. Ich fand diese Fernsehserie damals, die japanische, die gezeichnete, ich fand die unglaublich toll.
Ja,
und ich finde die Geschichte an sich auch so klasse. Und dann gab es auch den Film mit Bruno Ganz als Almöhi vor knapp vielleicht 10 Jahren. Der Film war sowas von toll. Auch die ganzen Figuren, die Musik von Niki Reiser, einer der tollsten Filmkomponisten aus der Schweiz, der hat damals die Musik auch gemacht für Jenseits der Stille. Bis heute meine Lieblingsmusik, Soundtrack, Filmmusik. Und der hat eine irre Musik für Heidi gemacht. Und wir waren mit unserer Nichte, wir waren 3 Erwachsene, die mit unserer kleinen Nichte in dem Film waren, im Kino, mit Bruno Ganz als Almöhi. Alle 3 Erwachsenen haben geheult, nur das Kind nicht. Weil das war so herzergreifend. Und Niki Reiser hat natürlich auf alle Knöpfe gedrückt, verstehst du? Und es war, der Film an sich war toll. Der war richtig, richtig, richtig toll. Heidi ist meine Lieblingsgeschichte.
Ich finde, du solltest sie lesen und gucken, ob dir das Buch
weißt,
auch gefällt.
Ich mach das jetzt wirklich.
Leih es mal in der Stadtbücherei aus.
Ja.
Genau.
Herrlich.
Hast du denn auch wieder was Bildliches für uns, eine Graphic Novel?
Was ganz, ganz Neues, ist ganz, ganz, ganz frisch draußen.
Aha.
Das Buch heißt Hashtag Erstkontakt von Bruno Duhamel, großer französischer Comicautor, spielt allerdings in Schottland, in Castle Loch, abgeschieden, irgendwo in Schottland. Und da lebt Doug an so einem See. Doug ist sehr zurückgezogen, sein einziger Kontakt ist noch die Verkäuferin von so einem kleinen Laden und ansonsten hat er sich und seine Fotografie, er ist ein guter, toller Fotograf gewesen, hat seine Fotos auch lange Zeit veröffentlicht, aber mittlerweile seit einiger Zeit schon nicht mehr, will er einfach nicht mehr. In seinem Twister-Account, Twitter X heißt da Twister, also. In dieser Geschichte, da heißt es, Sie haben seit 17 Monaten nichts gepostet. Sie haben noch 3 Fans, die vergessen haben, Ihnen zu entfolgen.
Oh.
Du siehst, ist auch sehr humorvoll. So, und dann fotografiert er aber aus Versehen im Prinzip, weil er so verschiedene Tiere fotografiert, ne, vor seiner Veranda am See. Und dann fotografiert er versehentlich ein seltsames Wesen, so eine Art durchsichtiges Monster. Und veröffentlicht diese Fotos einfach ganz spontan, könnt ihr mal wieder posten, und veröffentlicht die in den sozialen Medien da, eben auf Twitter. Und am nächsten Morgen werden diese Bilder von Hunderttausenden geteilt. Die ersten Reporter stehen direkt vor seiner Haustür, gefolgt von Umweltschützern, Aluhutträgern, Wissenschaftlern, von der Armee. Es ist vorbei mit der Ruhe und irgendwann wird ihm das zu viel. Er schießt mit dem Gewehr in die Luft und sagt, den Nächsten, der an diese Tür klopft, rumhupt, über die Mauer klettert oder sich einem Fenster nähert, dem verpasse ich ein Halloween-Kostüm. Fand ich auch sehr schöner Satz. Woraufhin ein toter Vogel vom Himmel fällt, den er versehentlich getroffen hat, als er in die Luft geschossen hat. Damit hat er dann plötzlich auch die Tierschützer gegen sich. Das Ganze schaukelt sich hoch, wird ein totales Chaos, hat vielleicht mit dem Ganzen ein genetisches Versuchslabor zu tun, das er am Ufer gegenüber sitzt, ja? Und alle fragen sich, was sollte jetzt mit diesem Monster geschehen? Für die Wissenschaft muss es getötet werden und so weiter und so fort. Jeder, und da sind wir im heutigen Leben und bei der heutigen Problematik, jeder sieht nur seine Agenda. Und welche Folgen einfach diese Rücksichtslosigkeit, dieser Egoismus in den sozialen Medien haben kann, das zeigt uns diese verrückte Geschichte, die auch so ein Appell zur Achtsamkeit ist, wie wir miteinander umgehen in den sozialen Netzwerken, was wir posten, wie wir mit den Meinungen anderer Menschen umgehen. Die Figuren und auch das Setting sind, finde ich, so ganz toll gezeichnet. Auch die Farben, es gibt eine inhaltliche Tiefe, es gibt viel Humor, es gibt auch ein paar überraschende Panels, also diese Comic-Fenster, denn auf einmal gibt es so ein paar ganz große, fast schon wie in so einem Wimmelbild, werden die einzelnen protestierenden Gruppen da gezeichnet. Die Umweltschützer, die Armee, das ist sehr, sehr schön fürs Auge. Und das Ganze zeigt eben an dieser kleinen Geschichte, wie labil die gesellschaftliche Übereinkunft, ja, durch die sozialen Medien ist, wer jetzt woran schuld ist, was es war, was es nicht war. Und das ist ja das Thema unserer nahen Zukunft. Denn manchmal hat die Wahrheit keine Chance in diesem Tohuwabohu. Und diese Graphic Novel, die ganz neu ist, zeigt das sehr, sehr schön. Hashtag Erstkontakt.
Hashtag Erstkontakt unterstrich, glaube ich sogar. Ich habe es gerade gefunden und durchgeblättert im Netz.
Du hast völlig recht. Ja, das heißt,
Hashtag es ist ein bisschen schwierig zu finden, weil Erstkontakt gibt es natürlich sehr, sehr oft alles, was mit irgendwie Aliens zu tun hat.
Da hast du völlig recht. Ja, witzig. Der Unterstrich war mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Es heißt tatsächlich Hashtag Erstkontakt unterstrich.
Und Hashtag wirklich als Raute, also nicht als ausgeschrieben Raute. Oder so.
Ja, ja.
Aber wir verlinken das natürlich auch bei uns. Mir gefällt es gut, von der Art zu zeichnen. Es ist ein bisschen konventioneller als das, was du zuletzt hattest, das Indische. Ja.
Es ist eine sehr gelungene, schöne Graphic Novel, wirklich. Also
wunderbar. Wir haben natürlich auch wie immer einen prominenten Gast und zwar diesmal einen Schauspieler. Und da werdet ihr euch fragen, warum haben wir denn einen Schauspieler zu Gast bei uns im Buch-Podcast? Ihr habt ihn vielleicht schon gesehen im Tatort, ihr habt ihn vielleicht schon gesehen auf dem Traumschiff oder natürlich jetzt bei Toni Männlich Hebamme. Hallo und herzlich willkommen, Leo Reisinger.
Herzlich grüß Gott und schön, dass ich da sein darf.
So, Leo, wieso haben wir einen Schauspieler heute zu Gast?
Weil ich ein Buch geschrieben habe.
Das heißt Bavarese. Es hat eine zersplitterte Bierflasche vorne auf dem Cover. Und ich habe es noch nicht ganz durch. Ich bin ungefähr bei der Mitte momentan. Es hat sehr viel Lokalkolorit. Also es fängt gleich am Anfang an mit Großmarkt und Neuperlach Süd wird erwähnt und so weiter. Also es spielt in München, das merkt man schnell. Erzähl uns mal ein bisschen, worum es geht in deinem Buch.
Ja, in der Geschichte geht es darum, also da ist ein Handlanger, der arbeitet am Großmarkt, sein Name ist Sepko, das ist mein Protagonist und der arbeitet für den größten Obst- und Gemüsehändler in München. Und der trifft am Großmarkt eine junge, alleinerziehende Mutter, die hat einen Sohn von 5 Jahren, das ist die Lene, und die hat das Lieferunternehmen für Obst und Gemüse von ihrem Vater vererbt bekommen, hat wahnsinnige Schulden. Und er verliebt sich in sie und versucht, sie aus diesem finanziellen Dilemma herauszuholen und kommt dabei in die Machenschaften, also nicht er direkt nicht, aber halt, das spielt halt irgendwie alles zusammen, dieses Netzwerk von Politik, Wiesenwirten, es ist ein Verteilungskrieg und im Endeffekt sogar das organisierte Verbrechen, also die italienische 'Ndrangheta. Dieses Buch ist aber, das ist sehr schön, dass du das gerade gesagt hast, dass ein Lokalkolorit hat, das war mir auch wichtig. Für mich steht München als stellvertretend für den Kapitalismus, der Raubtierkapitalismus, der eigentlich überall in der Welt herrscht. Aber in München ist es halt so, so niedlich gemütlich, weil wir haben ja immer so schöne Lederhosen und Dirndl an und bei uns gibt es ja keine Kriminalität. Also wir sind ja immer alles so nett. Und ich wollte das alles verpacken in einer Liebesgeschichte, wo vieles auf Wahrheit basiert.
Was war so die schwierigste Phase in diesem ganzen Schöpfungsprozess für dich?
Ich wollte natürlich schon was Geiles schreiben. Weil, weißt du, immer gescheit daherreden, das können viele. Und habe ich gesagt, jetzt muss ich aber auch abliefern. Und dann hatte ich Kapitel, die ganz locker, leicht und fluffig habe ich da hingeschrieben, war teilweise überrascht, was mir für kreative Ideen eingefallen sind, wo selbst meine Lektoren gesagt haben, sagen mir, wie kommst du auf die Idee? Ich weiß es selbst nicht, das kam aus dem Unterbewusstsein. Und sie sagen, oh, das ist grandios, ganz toll. Was schön ist, wenn man das hört, Leo, du schreibst super. Also das ist ein schönes Lob, aber andererseits gibt es auch wieder den Druck, oh Gott, ich habe nicht gewusst, dass das gut ist. Jetzt sagen die, das ist gut, oh Gott, jetzt muss ich aber weiter gut sein. Das finde ich immer, also das war eine Herausforderung, diesen Anspruch dann auch wirklich hochzuhalten bis zum Schluss. Weil du kennst es, es gibt oftmals, sag ich mal, auch im Kino Thriller, die sind bis zur Hälfte gut und zum Schluss denkst du, oh nee, jetzt macht ihr so einen Schmarrn, ihr habt so gut angefangen. Und das wollte ich dringendst vermeiden. Und hatte da aber auch einfach das große Glück, mein Vertrauen meinen Lektoren zu schenken, allen voran dem Heiko Ahns aus Schleswig-Holstein, der mit München eigentlich jetzt so gar nichts anfangen kann. Umso besser, weil der hat die Geschichte total verstanden. Und ich muss wirklich sagen, also das Autorensein ist das eine, aber ich weiß schon auch, was ein guter Lektor wert sein kann und wert ist, insbesondere für mein Debüt.
Hast du denn geplottet? Also wusstest du vorhin schon, wohin die Reise geht und wie das Ende sein wird? Oder hast du dich selber ein bisschen mittragen lassen von den Figuren?
Also teils, teils. Aber meine Figuren sind schon sehr klar. Also die wissen ganz genau ihre Gesamtziele. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Und das habe ich dann untergeordnet in die Szenenziele. Also weil meine Figur handelt ja immer nach dem, was sie eigentlich will. Ich sage jetzt mal meine Protagonistin. Die hat ja einen kleinen Sohn und der ihr Gesamtziel ist, ganz klar, dass sie will das Wohl von ihrem Kind. Und mein angehender Wiesenwirt ist ganz klar, der will Anerkennung. Ne? Also der will nicht nur Macht, sondern der will auch die Anerkennung, als Österreicher ein Zelt auf der Wiesn zu haben. Und dafür tut er alles. Und meine Hauptfigur, der Sepko, was will der? Der wünscht sich nichts anderes als Familie. Und wenn du dann diese Charaktereigenschaften in bestimmte Situationen wirfst, dann entstehen zwangsläufig die Konflikte, weil kein Drama ohne Konflikt. Und eine gute Szene hat immer einen Konflikt und eine Überraschung, weil sonst brauchst du sie nicht schreiben, sonst kannst du das rausstreichen.
Am 11. September kommt es raus, ein großer Tag wahrscheinlich, da gehst du bestimmt mit Herzklopfen schon dran, wenn man dann weiß, jetzt liegt's bei Hugendubel und Co., oder?
Ja, also ich bin, wie gesagt, es ist mein Debüt, wenn das erscheinen wird. Allerdings, also freuen tue ich mich schon sehr. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich diese Geschichte schon so lange mit mir rumtrage und meine Familie auch wirklich durch Tiefen gegangen ist. Also der Papa hat eine Idee und schreibt jetzt eine Geschichte und trotzdem muss die Miete bezahlt werden und alles. Also vorm Erfolg steht immer auch der Schweiß und ich habe viel Schweiß mit reingebracht und freue mich jetzt einfach, diese Geschichte dem Publikum zu schenken, in der Hoffnung, dass es ihnen gefällt, was ich mir da überlegt habe.
Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass wir dich bald dann auf den Bestsellerlisten sehen. Aber Leo, jetzt musst du natürlich ran und musst uns ein Buch empfehlen. Und zwar irgendwas, was du nicht selber geschrieben hast, sondern irgendwas, was du uns empfehlen möchtest, was besonders gut ist, was du in letzter Zeit so gelesen hast. Was hast du denn dabei für uns?
Also ich habe wurde mir empfohlen von John Mars, The One. Mhm. Das habe ich mir reinziehen wollen, weil mich einfach die Erzählstruktur, gar nicht die Sprache, aber die Erzählstruktur interessiert hat, wo so viele verschiedene Charaktere sich im Endeffekt dieser Sehnsucht widmen. Also ich sage mal, du bist in einer glücklichen Beziehung und das heißt, du, es gibt aber das perfekte Match für deinen Partner. Also ich weiß, ich kenne den Schlüssel zu deinem Glück. Oder ich bin doch glücklich. Ja, ja, aber ich kenne den Schlüssel dazu. Das fand ich spannend und wie das dann so verpackt ist. Und darum ist The One das eine, aber was ich eigentlich dann empfehlen wollte, war dann doch Cormac McCarthy, No Country for Old Men.
Ah, das ich jetzt eher als Film kenne und nicht als Buch erzähle. Ja. Zeig erstmal für die, die es nicht kennen, worum es geht.
Also Cormac McCarthy ist eine ganz einfache Geschichte. Da findet ein Typ in Texas, findet einen Geldkoffer in den 80er Jahren, der ist mit einem Peilsender ausgestattet und dieses Geld, da kommt er dran bei einer Drogenübergabe, da ist eine Schießerei entstanden, wo alle umgekommen sind. Und er kommt an diesen Geldkoffer und wird verfolgt von einem Auftragskiller, den im Film der Javier Bardem verkörpert. Und dieser Auftragskiller ist wirklich, also rigoros, ist also ganz eine skurrile Figur, die der Corman da erschaffen hat. Und hat einen für einen typischen Maus-Katz-Verfolgungsjagd-Film und Buch einen sehr hohen künstlerischen, dramaturgischen Anspruch, wie ich finde. Es ist toll erzählt. Und mich hat besonders, weil ich habe auch erst den Film gesehen und habe dann das Buch gelesen, und es ist ja oft so, dass man das, wenn man das Buch liest, ist immer besser. Ich finde, dass den Coen Brothers da in dem Film was Tolles gelungen ist, und zwar, die haben dieses Buch würdig umgesetzt, weil der Cormac McCarthy teilweise, also der lässt seine Charaktere sprechen, ohne dass er Anführungszeichen setzt. Also du musst sehr konzentriert sein beim Lesen, und dann ist teilweise, verwendet er Bilder, darf ich das spoilern oder ist das blöd?
Wer es jetzt nicht hören will, der spult einfach 30 Sekunden vor.
Okay, nein, es ist einfach nur so, weißt du, das ist teilweise sehr brutal, muss man schon dazu sagen. Aber in dieser Brutalität, wenn du dann so was Lyrisches mit reinbringst, also wie gesagt, der schießt jemandem ins Gesicht und sein Hirn tropft hinten die Wand runter und er erzählt über das Gehirn, was in dieser Figur, das heißt die Vergangenheit der Figur, die Biografie, das hat mich so überrascht beim Lesen, und das sind dann eben keine Tricks. Da merke ich einfach, dieser Autor weiß ganz genau, was er erzählen will, und ich bin gespannt, was dann noch alles kommen darf. Teilweise ist es ja auch sehr wirr, aber es packt mich trotzdem und zieht mich in so eine raue, in ein raues Texas hinein, das ich so nicht erwartet habe. Und dass man da diese tollen Worte dazu findet, eigentlich muss man es ja auch noch in Englisch lesen. Also tolles Buch, hat mich sehr gefesselt.
Wunderbar. Ich habe jetzt, wenn du drüber redest, den Eindruck aber, dass du ein bisschen analytisch auch ans Lesen rangehst, oder kommt es erst danach? Also liest du erstmal und bist ganz drin in der Geschichte und denkst dir danach, warum hat mich das so gepackt, und wirst dann analytisch, oder kommt das Analytische schon beim Lesen bei dir?
Nee, du hast das Erste stimmt. Das Erste stimmt. Also ich lese erstmal, und also wenn es mich sofort packt, denke ich gar nicht ans Analysieren nach. Ich glaube, das ist leider halt bei einem Autoren oder bei mir zumindest ist es so drin, dass ich dann das irgendwie dann doch irgendwo in mir habe, weil ich mich auch so viel damit beschäftigt habe. Aber also ich möchte schon mir diese Freiheit lassen, einfach total neutral daran zu gehen, und hoffe, das gelingt mir, dieses Loslassen. Das ist, also denke nicht an einen pinken Eisbären, und du denkst immer an einen pinken Eisbären. Also.
Ja, geschafft. Wunderbar. Leo, ich danke dir sehr für den Tipp und ich wünsche dir alles Gute für den Buchgeburtstag am 11. September. Bavarese heißt dein Debütroman, und wir drücken dir alle die Daumen, dass der durch die Decke geht.
Ja, super. Ich sage ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe lange mit mir gerungen, was ich mache. Mache ich das, was uns allen jetzt ganz leicht runtergeht? Mhm. Oder mache ich ein Gedicht, das zitiert wird in dem Buch von David Nichols, Zwei in einem Leben. Das ist ja manchmal nicht jedem Kapitel, aber jedem Teil des Buches. Es gibt mehrere Teile und jedem Teil sind Zitate vorgestellt, vorangestellt. Und dieses, okay, ich mache das so ganz kurz außer Konkurrenz, okay, weil das andere, was ich habe, das ist sehr kurz. Mich würde mal interessieren, was du daraus liest. Und zwar wird da zitiert ein Gedicht von Edna St. Vincent Millay. Die ist 1892 geboren und 1950 gestorben. Und dieses Gedicht heißt Frühling. Und es wird nur ein kleiner Auszug irgendwo vorangestellt. Ich habe aber das ganze Gedicht, das ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig lang, habe ich mir angeguckt, aus Interesse natürlich. Und man muss da sehr viel überlegen. Und trotzdem, vielleicht findest du es ja sogar schön. Zu welchem Zweck, April, kehrst du erneut zurück? Schönheit ist nicht genug. Du kannst mich nicht länger besänftigen mit der Röte kleiner Blätter, die sich klebrig öffnen. Ich weiß, was ich weiß. Die Sonne brennt auf meinen Nacken, während ich die Spitzen des Krokus beobachte. Der Geruch der Erde ist gut. Es ist offensichtlich, dass es keinen Tod gibt. Aber was hat das zu bedeuten? Nicht nur unter der Erde werden die Gehirne der Menschen von Maden verspeist. Das Leben an sich ist nichts. Ein leerer Becher, eine Treppe teppichloser Stufen. Es ist nicht genug, dass jährlich diesen Hügel hinunter der April wie ein Idiot daherkommt, brabbelnd und blumenstreuend. Für die Zeit damals ist das ganz schön fetzig irgendwie, oder? Für die Zeit damals.
Ich hänge noch an den teppichlosen Stufen.
Ja, das Leben ist an sich ist nichts als eine Treppe teppichloser Stufen. Mhm. Ja, ich weiß, man kann da so viel rein interpretieren und wir wollen da gar nicht jetzt mit anfangen, weil es anstrengend ist. Und trotzdem finde ich so als urklassisches Gedicht von vor fast 100 Jahren wahrscheinlich. Wow.
Es klingt nicht alt, finde ich. Also ich hätte gesagt, das hätte auch heute geschrieben worden sein können. Mhm.
Und das fand ich dann irgendwie dann doch ganz interessant. Nur weiß ich aber auch nicht so ganz genau, was sie meint. Frühling heißt das Gedicht.
David Nichols das bei sich ins Buch gehoben hat.
Das weiß man ja ganz oft nicht. Nee. Warum ist ein
Satz? Ich muss auch sagen, ich überspringe meistens diese schlauen Zitate, die da immer vor irgendwelchen Kapiteln stehen, weil ich immer finde, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Die stören mich hier.
So ist es oft. Hier geht es natürlich auch um das Wetter. Und ich überlege gerade, ob auch der April irgendwo mal erwähnt wird, sogar in diesem Buch. Aber es geht natürlich auch ums schlechte Wetter, mit dem man sich so auseinandersetzen muss. Und der April, der zählt natürlich vor allem auch dazu. Der ist so wechselhaft und bringt uns oft so richtig mieses Wetter. Ja, und ich bin aber nicht ganz sicher. Also sie mag offensichtlich den April nicht. Der kommt ja wie ein Idiot daher, brabbelnd und blumenstreuend. Also wahrscheinlich kann er sich nicht richtig mit sich selber einigen, was will er denn jetzt eigentlich uns bringen. Er gibt uns zwar immer schon mal die ersten Blumen, aber eigentlich passt das Wetter nicht zu den schönen Blumen, die er da mit sich bringt. Irgendwie ist es eine Antäuschung, als würde es jetzt bergauf gehen mit dem schönen Wetter. Okay, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Naja gut, jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen, deswegen...
Von Edna St. Vincent Millay oder so. Was für ein geiler Name. Tja, aber jetzt musst du wieder ran, lieber Christian. Ich habe wieder ein Rezensionsrätsel für dich. Wir brauchen einen Jingle fürs Rezensionsrätsel, fällt mir gerade auf.
Das Rezensionsrätsel, hier kommt Larissa.
Oh mein Gott. Bitte können wir kannst du den rausschneiden und jedes Mal davor setzen. Ich will den hier für mein Pult haben.
Das ja, den mache ich jedes Mal live.
Ach, den machst du jedes Mal live. Ja, oh ja, noch live, besser. Dann drücke ich dir auf den Kopf und dann musst du das sagen.
Wir könnten übrigens Live-Jingles einführen. Live-Jingles, Live-Ansagen und hätten damit einen USP.
Ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Unique Selling Point.
Okay.
Ja. Okay, gut.
Es würde auch gar nicht nerven, glaube ich. Aber gut. Uh-huh. Fangen wir an. Du musst ein bisschen kombinieren, weil nein, ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe heute schon einen Hinweis gegeben auf dieses Buch.
Oh nein.
Oder zumindest, nein, ich sage jetzt nichts mehr.
Bestellt,
also,
ja.
Es fängt an. Könnte das Buch jedem mit ruhigem Gewissen empfehlen, der sich für Sprache, Geschichte, Geografie, Mathematik oder Deutschland interessiert. Aber auch alle anderen könnten etwas daran finden.
Mhm. Der Borkhaus, ich weiß es schon.
Marcel Reich-Ranitzky lobte die fabelhaften Dialoge. Dem kann man sich als Hobbyrezensent nur anschließen, selbst wenn dieser ungewöhnliche Roman paradoxerweise ganz ohne wörtliche Rede auskommt. Mhm. Ja. Für mich ist das Buch ein bisschen wie ein Woody Allen-Film. Exzellent beobachtet, mit viel Tiefe, aber wie hingetupft. Und mit viel Humor. Echt lesenswert. Jetzt noch zwei und dann, ich glaube, beim zweiten weißt du es gleich. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, eine Auswahl an Büchern für die Schule zu entwerfen, aber wer dieses Buch dort hineingesetzt hat, sollte eigentlich noch Schläge dazu bekommen. Die Armen, die immer Schullektüre lesen. Ich glaube, da gewinnst du nie damit. Und die letzte Rezension, die ich gefunden habe zu diesem Buch, ist: Die Lebens- und Leidensgeschichte zweier genialer Forscher, genial erzählt. Weißt du's?
Nee. Zwischendurch habe ich, das ist ein bisschen blöd, zwischendurch, weil du gesagt hattest, du hast es schon mal so erwähnt, habe ich gedacht, es sei Per Anhalter durch die Galaxie.
Ach so.
Und dann dachte ich aber, Deutschland, lernt man daraus irgendetwas über Deutschland? Nee. Okay, ich habe es nicht gelesen. Vielleicht gibt es einen Blick auf Deutschland von oben. Nee, aber dann zeichnete sich natürlich ab. Es geht um zwei Forscher.
Ja.
Daniel Kehlmann.
Ja.
Und zwar der erste Roman, bei dem er selber gar nicht wusste, warum der plötzlich so durchgestartet ist. Es war ihm selbst ein Rätsel. Die Vermessung der Welt.
Sehr gut. Ah, wow,
die beiden Forscher waren es dann.
Sehr gut.
Die beiden Forscher. Bravo.
Gauss und Humboldt geht's.
Gauss und Humboldt, ja. Genau. Ach, okay.
Ja.
Ja, Schullektüre. Ich fand es ja damals mühsam, das zu lesen. Ich habe ihm das auch gesagt, als ich mit ihm mal gesprochen habe.
Mhm.
Und er konnte das auch nachvollziehen. Für ihn war es selber eine Überraschung, dass das Buch so eingeschlagen ist. Er konnte es gar nicht nachvollziehen eigentlich.
Also in dem Podcast Alles gesagt erzählt er sehr viel eben darüber, wie er groß wurde. Also mittlerweile ist er ja, er wurde im Podcast als der erfolgreichste deutsche Autor bezeichnet,
ja.
Weil er wahnsinnig viele Bücher verkauft hat und er hat selber ein bisschen erzählt, wie es überhaupt dazu kam und wie steinig auch der Weg war. Also der hat nicht, das hat nicht sofort geklappt, sondern der musste sich da wirklich durchbeißen und das haben ihm auch viele Leute davon abgeraten. Also insofern das, ja, wie gesagt, hörenswert.
Ja, ich hatte damals schon Freunde, für die das ein Lieblingsbuch war, also privat. Mhm. Die fanden das Buch wirklich ganz toll. Ich habe es damals versucht zu lesen und fand es dröge und langsam. Heute würde ich vielleicht da anders drüber denken, aber vor 20 Jahren oder wann das war, da konnte ich nicht nachvollziehen, warum der Kollege jetzt so begeistert war von dem Buch, was aber offensichtlich ganz, ganz viele waren.
Ich glaube, also worüber ich mich immer sehr freue, ist, wenn Bücher es schaffen, Menschen zum Lesen zu bringen, die sonst nicht lesen. Und das war so eines. Also so wie die Harry Potter Bücher auch, die haben ja auch, oder die New Adult Bücher jetzt auch, die bringen Leute zum Lesen, die sonst vielleicht nicht gelesen hätten.
Ja.
Und das war damals dadurch, dass jeder drüber gesprochen hat und es so lange auf den Bestsellerlisten war, sind sehr viele Leute neugierig geworden und haben es gelesen, auch eben Leute, die sonst nicht viel lesen. Und das freut mich dann immer. Und wenn das jemand schafft, gerade auch in dem Fall ist es ja so ein Halbsachbuch, also man lernt ja auch noch was dabei. Das heißt, ich glaube, viele Menschen lesen ja lieber Sachbücher und keine Romane. Und das war dann so ein Mittelding einfach. Also damit hat er viele gekriegt und das war ein sehr schlauer Schachzug, wenn er natürlich auch nicht genau so geplant war.
Ja.
Aber deswegen freut mich dieses Buch. Also ich habe es gerne gelesen damals, weiß ich noch. Aber was wir natürlich wissen wollen, ist, was ihr gerne lest, was ihr gerne uns empfehlen wollt. Also schickt uns gerne eure Sprachnachrichten oder Mails an liesunddas@gmail.com und kommt zu Steady in unsere Buch-Community. Da gibt es drei verschiedene Modelle. Beim dritten sind wir noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, weil wir noch nicht genau wissen, was wir euch da so als Belohnung anbieten können. Das könnt ihr uns ja auch mal vorschlagen, wenn ihr wollt. Aber momentan ist es so, dass ihr dann zu einem kleinen Talk mit uns eingeladen werdet. Und also kommt einfach in die Steady-Community, dann könnt ihr nämlich auch hören, was wir jetzt gleich in der Nachlese noch über den Buchpreis sagen. Da habe ich nämlich noch viel dazu zu sagen.
Und wenn ihr uns eure Buchtipps schreibt, gerne auch mal mit einem exemplarischen schönen Satz aus diesem Buch. Vielleicht ab heute auch mal anders lesen, wenn einen etwas begeistert, während man es liest. Einfach mal anstreichen, rausschreiben, Eselsohr machen, damit man sehr schnell später darauf zurückgreifen kann, wenn man jemanden mal überzeugen möchte von diesem Buch. So richtig schöne Sätze, die ja auch ganz oft exemplarisch sind für die Atmosphäre, für den Schreibstil, für die Figuren. Man kann ja aus einem einzelnen Satz manchmal, wenn er gut gewählt ist, auch eine Menge herauslesen. Von daher, vielleicht schickt ihr uns auch mal einen schönen Satz von eurem heißen Buchtipp.
Das ist eine gute Idee.
Super,
und da kommt jetzt noch gleich der Techniktipp dazu. Wenn ihr ein iPhone habt, dann könnt ihr die Kamera einschalten und über dem Text schweben, als Text scannen.
Ja.
Dann müsst ihr das nicht abtippen. Und bitte nicht in Bücher schreiben, Christian. Mensch.
Nee, in Bücher geschrieben habe ich auch selten.
Du hast gesagt, ihr sollt anstreichen.
Ja, anstreichen, das stimmt.
Ja,
mal unterstreichen mit einem Bleistift, ganz fein.
Man kann auch ein Post-it reinkleben.
Ich mache ja Eselsohren. Das ist ja mein Tipp. Ich mache ja ein Eselsohr. in die Seite und dann mit dem Fingernagel mache ich diesen Strich neben diese Zeilen, die ich mir merken möchte, sodass man, wenn man es ins Licht hält, sofort auf diese Zeile stößt, ohne dass man es irgendwie durch Unterstreichen versauen muss. Weißt du?
Okay, das lassen wir so gelten. Also wir gehen jetzt in die Nachlese und alle anderen, jetzt bleibt auch meine Stimme schon weg, siehst du? Das ist jetzt schon, die merkt schon, dass jetzt vorbei ist.
Für die Nachlese reicht es hoffentlich.
Für die Nachlese reicht es noch, genau. Und ansonsten in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao.